Kennt ihr das? Ein Moment, eine Begegnung, ein Satz und es ändert sich alles für dich, weil es ein Impuls ist.
Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Meine Oma hatte sie drauf, diese Lebensweisheiten. Jedes Mal, wenn ich ihre Unterstützung brauchte, kamen sie aus ihr herausgesprudelt. Zum Beispiel: Alles, was mit F anfängt, verborgt man nicht. Füller, Fahrzeuge und Freunde. Oder: Bis du heiratst, ist alles wieder gut. Doch dieser Spruch toppt alles. Anders nicht als Naksch. Immer, wenn ich Sorgen hatte, etwas nicht zu schaffen. Wenn ich den Kopf in den Sand stecken wollte. Oder wenn ich das Gefühl hatte, es geht nicht weiter. Und ich fragte sie: Kann ich das denn schaffen? Meinte sie immer: Anders nicht als Naksch. Also na klar, warum denn nicht? Schieß einfach los. Und genau dieses Anders nicht als Naksch, das möchte ich mit euch teilen. Dieses Es geht immer weiter. Mut macht Geschichten, die glücklich machen. Das ist mein neues Motto. Denn auch bei mir ändert sich was. Also ändern sich auch meine Mut macht Geschichten. Bleibt dran. Anders nicht als Naksch. Mut macht Geschichten, die glücklich machen.
Beim Billard, wenn die Kugeln aneinandertreffen und ihre Bewegungsrichtung sich ändert, das ist ein Impuls. Oder beim Fußball, wenn der Ball nach einem Schuss davonfliegt. Dieser Ball hat einen Impuls bekommen. Einen ganz besonderen Impuls erlebte ich so ungefähr 2005. Unmittelbar nach den Sommerferien traf ich einen jungen Mann wieder. Er war jetzt in der 10. Klasse und hatte sich in den letzten 6 Wochen total verändert. Er hatte abgenommen. Und sein Blick war offen. Seine Mitarbeit war plötzlich rege und seine Gedanken außerordentlich komplex. So hatte ich ihn in der 9. Klasse nicht erlebt. Und da ich neugierig war, habe ich gefragt: Sag mal, was ist denn mit dir passiert? Und dann sagte dieser Junge einfach einen Satz: Wissen Sie, Frau Nolte, ich habe ADS. Ich habe ADS und ich musste da Tabletten nehmen, Medikamente nehmen. Und mit diesen Medikamenten war ich fast abwesend. Mein Kopf war wie in Watte gepackt. Ich wusste und ich weiß, dass Sie es sehr wichtig finden, dass ich mitarbeite. Aber ich konnte es einfach nicht. Ich konnte mich nicht zeitig genug melden. Wenn ich so weit war, waren Sie schon fast zur Tür raus. In diesem Moment dachte ich mir: Was macht dieser Junge durch und was kann ich für ihn tun? Dieser Impuls begleitet mich seit dieser Zeit und ich beschäftige mich so, so lange schon mit den Themen, mit den Herausforderungen von Kindern und Jugendlichen, die anders denken, anders fühlen, anders handeln. Und dieser junge Mann war mein erster Impuls. Ich begrüße ganz, ganz herzlich meinen ehemaligen Schüler Daniel Presch. Einen wunderschönen guten Tag, Daniel.
Hallo. Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Wie wirkte diese Geschichte auf dich? Kannst du dich daran erinnern?
Tatsächlich irgendwie gar nicht so genau, weil man immer wieder im Leben die Situation hatte, dass jemand plötzlich von dieser Diagnose erfährt oder ich das mitgeteilt habe.
Lieber Daniel, ich habe so häufig in meinen letzten Podcasten, wenn es um Herausforderungen von Schülern ging, über diesen Impuls gesprochen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich muss dich suchen, denn ich hatte eigentlich sehr lange keinen Kontakt mehr zu dir. Und ich habe dich gefunden und ich finde das total klasse, dass auch du diese Möglichkeit siehst, dich mit mir zu unterhalten. Ich bin natürlich sehr fasziniert davon, wie du dich auch entwickelt hast und wie du dein Leben gemeistert hast. Und dazu erstmal eine erste Frage, vielleicht auch zum Verständnis für meine Zuhörer. Du hast damals von ADS gesprochen. ADS war damals Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und dann gab es auch noch ADHS. Das war im Unterschied das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität verbunden. Heute finden wir diesen ganzen Komplex unter dem Thema Autismus. Das ist natürlich noch gravierender, aber es gibt doch heute noch viele Menschen, die sagen, das ist eine Modediagnose. Das ist eine Erfindung der Pharmaindustrie. Was hat ADS genau für dich in dieser Zeit bedeutet?
Na, erstmal muss man dazu sagen, dass ich im Vergleich zu vielen heutigen Diagnosen diese Diagnose sehr früh gekriegt habe. Tatsächlich in der Grundschule bereits. Nämlich durch meine Grundschullehrerin, typische DDR-Lehrerin, aber immer offen und die Klasse hat gespurt, aber ohne irgendwie besonders streng zu sein. Für jemanden mit ADS, der sehr zerstreut ist und ihm Struktur fehlt, besonders wichtig. Auch kleine Klassenstärke damals. Und die hat zu meiner Mama damals gesagt, in der ersten oder zweiten Klasse, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Der ist nicht doof, aber er kommt irgendwie nicht mit. Der ist irgendwie weg, woanders. Also sind wir zum Sozialpädiatrischen Zentrum, also das SPZ in Potsdam damals gegangen, haben da verschiedene Tests gemacht, inklusive Hirnstrommessung und so weiter. Und dann kam diese Diagnose halt bei raus, für jemanden mit 6, 7, 8 Jahren nicht vielsagend. Aber für meine Mama war es, glaube ich, erstmal eine Erklärung auch. Okay, da ist irgendwas, da müssen wir uns drum kümmern, dass der Junge irgendwie durch die Schule kommt und sein Leben bewältigt. Also so würde ich es zumindest jetzt aus der Erinnerung irgendwie sagen. Erstmal bedeutete das Tabletten nehmen, damals noch Ritalin. Viele Vorurteile, die ich so in der Schule gar nicht so mitgekriegt habe, weil ich glaube, meine Mama war immer offen mit den Lehrern. Meine Lehrer waren irgendwie glücklicherweise auch immer offen, also inklusive bis zur 10. Klasse mit ihnen. Oder auch 9. dann, genau.
Danke.
Und das Problem war, glaube ich, eher für mich in der Familie, weil das jetzt auch aus meiner Sicht heutzutage ziemlich sicher von, also väterlicherseits vielleicht irgendwie kommt, auch wenn da nie eine Diagnose gestellt wurde. Aber gerade mein Opa oder so, da hieß es dann immer, ja, es ist eine Ausrede, der ist halt ein Presch oder der Junge ist zu faul, der braucht einfach mal eine harte Hand. So wie das, also ohne, dass ich jetzt geschlagen worden wäre oder sowas, gar nicht, aber strenge Erziehung, sage ich mal, so vielleicht. Dazu kam dann, dass meine Eltern ja auch getrennt waren, insofern der Einfluss sowieso hauptsächlich bei meiner Mama lag. Also meine Mama sich um alles gekümmert hat, kümmern musste. Also jetzt ganzheitlich betrachtet, die Tabletten erstmal es besser gemacht haben. Zumindest was die Schule anging. Ich war einfach teilweise 2 Noten besser, wenn ich in einem Halbjahr diese Tabletten genommen habe.
Okay.
Problem war, dass Tabletten, gerade Ritalin damals noch, immer Nebenwirkungen haben. Weiß ich, bei Ritalin konkret war es zum Beispiel Appetitlosigkeit oder verschiedene Ticks. Also weiß ich, Mund aufreißen, knacken mit dem Kiefer. So eine Geschichten. Da bin ich sehr froh, dass meine Mama und auch der Arzt damals da immer mit mir im Einklang waren und gesagt haben, wenn du merkst, es wird dir zu viel, dann schleichen wir das aus und machen ein halbes Jahr Pause. Das konnte ich immer sagen, auch bis zum Schluss. Aber ja, die Noten waren dann einfach mal kurz im Keller. Gerade in so Phasen wie in der 6. Klasse, wo es dann ums Gymnasium ging oder nur Gesamtschule, oder was heißt nur, aber Gesamtschule oder Realschule, waren es natürlich schwierige Phasen. Und auch in der 7. Klasse und dann im Gymnasium an der 10. am Ende, wo es halt um die Zukunft geht, war das ein harter Kampf. Meine Mama, ich weiß, hat mir letztens nochmal erzählt, gerade in der 6. Klasse, da hatte ich dann eine andere Klassenlehrerin und die wollte uns immer erzählen, ich kann nicht lesen und es gibt mir keine Berechnung zum Gymnasium, obwohl ich alles 2 und teilweise 1 hatte. Mhm. Das war ein harter Kampf, dieses Schreiben dann am Ende zu kriegen. Hab's dann Gott sei Dank gekriegt und dann gab es Gott sei Dank die Möglichkeit, also in einem privaten Gymnasium mit kleinen Klassenstrukturen, also maximal 15 Schüler und dann habe ich es halt tatsächlich trotz dieser Diagnose ans Gymnasium geschafft. Hatte erstmal die Welt vor mir, konnte irgendwie alles offen, hatte die Chance, irgendwie mal Abitur zu machen, auch wenn meine Eltern immer gesagt haben, das ist deine Entscheidung, guck, wie es funktioniert, wie du schaffst, traust du es dir zu, also dann später, wo es dann darum ging. Aber in der 7. selber war das schon ein extremer Sprung, aber ich glaube, den hatten alle Kinder damals, diese Anforderungen am Gymnasium von der 6. zur 7. einfach, also von der Grundschule hoch, extrem sind, mal abgesehen von neue Leute, neue Klassen, ne? Und neues System auch an der Privatschule mit plötzlich Blockunterricht, nicht mehr eine Dreiviertelstunde, sondern 1,5 Stunden konzentrieren. Für mich noch schwieriger, glaube ich, also im Nachhinein betrachtet. Und dazu kam, so als kleine Anekdote, dass wir damals noch diese Klassenzettel ausgeteilt gekriegt haben, wo die Telefonnummern von allen Mitschülern drauf stand. Und bei mir stand bei Geschlecht ADS. Das heißt, ich war tatsächlich, also die Lehrerin hat sich total entschuldigt und hat es mir freigestellt, das zu erklären. Gott sei Dank war ich zu der Zeit so weit, das erklären zu können, sage ich mal. Mhm. Und dann bin ich damit ganz offen umgegangen, habe gesagt, woran es, also was das Problem ist, dass das nichts mit meinem Geschlecht zu tun hat, sondern eher eine Konzentrationssache ist. Ja, so ein bisschen Zappelphilipp, wie man damals noch gesagt hat. Wobei damals irgendwie ich das eher immer so verstanden habe, dass dieses Haar, dieses Hyperaktive, gar nicht nur dieses reine Zappelphilipp war, sondern eher noch eine extremere, nicht vorhandene Impulskontrolle, Streits, Konflikte. So wurde es mir damals erklärt vom Arzt, austragen zu können, was ich nie hatte, Gott sei Dank. Ich habe vielleicht auch mal hier und da eine Impulskontrolle, die nicht ganz so gut ist. Die äußert sich aber bei mir eher, dass man mal Sachen kauft heutzutage. Oder ich konnte sie damals beim Fußball gut ausleben, weil dann kannst du die ganzen Sachen einfach mal rausschreien. Was ich damals so nicht wahrgenommen habe. Aber heutzutage ist das für mich ein ganz großer Faktor, warum ich immer noch zu meinem Fußballverein gehe seit 30 Jahren als Zuschauer und es mir danach irgendwie besser geht, egal wie das Ergebnis war. Ja, da ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied. Das ist gar nicht immer nur so, Zappelphilipp. Ich war auch nie so, dass ich im Unterricht einfach mal aufstehen musste oder so. Ich bin halt immer hin und her gerutscht, auch irgendwie. Mhm. Aber trotzdem immer ohne das Haar in der Diagnose. Mhm. Ja, und heutzutage wird das halt bei vielen Erwachsenen auch einfach festgestellt, ne?
Ja, vor allem auch
bei vielen Frauen. Als damals hieß es, das haben nur Jungs.
Ja.
Wie gesagt, die sind Zappelphilippe, die sind, weiß ich nicht, nicht gut erzogen oder was die Schule angeht, zu faul oder irgendwas stimmt da nicht. Guck doch mal, die Tabletten sind nur zum Ruhigstellen da. Eigentlich sind die nicht gut und ne, so eine Ablehnung gegen Ärzte-Tabletten.
Ja.
Auch mein Papa hat immer gesagt, irgendwie er findet das nicht so gut, brauche ich denn die Tabletten wirklich?
Mhm.
Aber er hat, das rechne ich ihm inzwischen ganz hoch an, weil ich das auch anders kenne, dass er nie dazwischen gegrätscht hat.
Ja.
Er war, meine Eltern waren beide erziehungsberechtigt. Er hätte auch sagen können, nee, mein Sohn kriegt keine Tabletten.
Ja, ist richtig.
Mhm. Mhm. Hat er aber nicht gemacht, weil er da dann doch meiner Mama irgendwie und den Ärzten noch vertraut hat. Hat er zugelassen, er hat auch zugestimmt bei der Schule, auch wenn das für ihn natürlich auch
eine finanzielle Belastung.
Genau, das hat zwar an sich meine Mama getragen, aber natürlich hat es im Unterhalt und so eine Geschichte auch eine Rolle gespielt. Aber diese Schule bleibt zwar im Rahmen dieses Schulsystems, aber gibt neue Wege,
richtig,
die mir vielleicht auch helfen. Ja, wie soll ich sagen, es war für mich irgendwie der Glücksumstand, sage ich mal, dass das damals im Land Brandenburg plötzlich möglich war.
Genau. Und, ja. Für mich war es der Glücksumstand, dass ich dich dort kennenlernte. Und ich war zwar Lehrerin, aber ich fühlte mich in meiner alten Schule auch nicht mehr wohl. Und deshalb bin ich an diese Schule gekommen. Der Impuls für diese Schule kam von meinem großen Sohn. Und der ist auch in der 10. Klasse einfach in diese Schule gewechselt, weil er eben auf der anderen Schule Schwierigkeiten hatte und man ihm auch abgesprochen hat, dass er das Abitur machen kann. Und er hat dann an dem Schiller-Gymnasium in Potsdam das Abitur gemacht. Damals war diese Schule wirklich sehr, sehr innovativ. Heute kann ich mir kein Urteil mehr erlauben. Ich bin schon lange nicht mehr dort. Aber damals war es eben so, dass mein Sohn Anfang der 10. Klasse dann gesagt hat, jetzt macht das Lernen endlich wieder Spaß. Und genau das haben wir beide ja auch mitbekommen. Und ich hatte plötzlich eben auch die Möglichkeit, mich mit derartigen Lernproblematiken zu beschäftigen, was ich vorher erstens nicht mitbekommen habe an der anderen Schule und zweitens weiß ich nicht, ob ich dafür Zeit gehabt hätte, weil eben auch wirklich 30 Schüler oder 28 Schüler in der Klasse waren und man mit völlig anderen Schwierigkeiten, Problemen hantieren musste. Aber wenn dann 15 Schüler in der Klasse sitzen, dann macht man sich dann schon mehr eine Platte über jeden Einzelnen und das ist ja dann auch möglich, ne? In diesem Zusammenhang kann ich natürlich auch das nur bestätigen, diese andere Art des Arbeitens natürlich dabei ganz, ganz doll hilft, die Dinge auch neu zu sehen. Kommen wir mal aber zurück auf die Problematik, was du schon angesprochen hast, dieses andere Vorurteil. Die Schüler sind nur zu faul oder haben keine Motivation. Wie war das bei dir mit der Motivation? Wie hast du dich mit der Problematik Lernen auseinandergesetzt? Kannst du dich da an verschiedene Situationen erinnern?
Ja, tatsächlich. Wenn ich die Tabletten genommen habe, brauchte ich nicht viel noch lernen zu Hause, weil ich habe die Sachen einfach mitgekriegt im Unterricht. Und das ging alles, aber ohne Tabletten war es eine Katastrophe. Ich musste zu Hause viel machen, das hat aber oft nicht viel geholfen, weil damals dieses war halt einfach nicht bekannt. Es gab kein Internet, kein Google, wo man googeln konnte. Meine Mama musste alles aus dem Buch sich lesen, dieses eine Buch, wo so ein kleiner Junge drauf war. Das sollte ich immer wieder lesen. Jemand mit ADS lesen, ein Buch ist eine Katastrophe, weil du musst dich die ganze Zeit auf was konzentrieren. Das habe ich nie getan, vielleicht mal 2 Seiten oder so. Mein Problem war tatsächlich immer, wenn alles ruhig war. Das war für mich ganz schwierig. Aber das hätte ich damals auch nie so formulieren können. Das war immer ein Gefühl. Wenn ich Hausaufgaben gemacht habe zu Hause, musste immer der Fernseher laufen. Mhm. Ich saß mit dem Rücken zum Fernseher, habe aber diese Geräusche gehabt, den Kinderserien, die damals so liefen. Und ich hatte erstmal keine Angst, ich verpasse was. Was bei Teenagern oft so ist, wenn ihre Lieblingsserie läuft, oh Gott, bloß nicht verpassen. Ich konnte alle anderen, weiß ich, den Spatz 3 Kilometer Entfernung nicht mehr hören, der mich abgelenkt hat, sondern ich konnte mich auf den Stoff konzentrieren.
Okay.
Meine Mama hat immer gesagt, ja, irgendwie, er musste Musik hören. In den Klassen musste es immer ruhig sein und so weiter. Wobei ich glaube, im Unterricht selber ist das was anderes. Da war die Ruhe für mich irgendwie trotzdem gut, wenn der Lehrer einen aktiven, guten Unterricht gemacht hat und wenig Ablenkung da war. Was bei ihnen zum Beispiel oft der Fall war, weil sie immer eine natürliche Autorität hatten, glaube ich. So nenne ich es jetzt ja. mal.
Danke.
Bei ihnen war es mit immer Ruhe. Auch in der Grundschule noch weiß ich, wie viele Hefte ich vollgeschrieben habe, um die Schönschrift zu üben. Funktionierte nie bei mir. Entweder wegen der Konzentration oder es lag an der Motorik. Mhm. Also mal so, weil feinmotorisch, grobmotorisch bei mir auch so eine Geschichte war, wo auch meine Mama viel mit den Lehrern geredet hat. Ich habe zum Beispiel super gerne Aufsätze geschrieben. Ich war im Inhalt, war ich glaube ich immer ganz gut, so 2, wenn nicht sogar mal eine 1. Aber Schriftbild, Grammatik, Rechtschreibung, also bei Grammatik war gar nicht so schlimm, aber Rechtschreibung waren für mich schwierig. In erster Linie immer das Schriftbild, weil ich habe keine Linien beachtet, kein Ende der Linie, also der Zeile. Dementsprechend können Sie sich vielleicht auch noch erinnern, weiß ich nicht. Meine Blätter sahen immer aus wie hingeludert, obwohl ich da so viel Konzentration reingesteckt habe, wie irgendwie ging. Und ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, welcher Lehrer das war. Kann sein, dass sie das sogar waren. Irgendwer hat mal zu mir gesagt, Daniel, du schreibst die Buchstaben eigentlich total deutlich, aber das Gesamtbild sieht halt nicht schön aus. Und dadurch kriegt man erstmal einen Schreck als Lehrer und muss sich erstmal überwinden, nicht gleich eine 6 zu geben, weil nicht leserlich, womit ich manchmal zu tun hatte tatsächlich damals, bis meine Mama dann irgendwie erklärt hat, woran es lag. Oder später ich das dann erklären konnte. Aber eigentlich, die Buchstaben sind sehr deutlich und wenn man sich hinsetzt und wirklich sich das anguckt, kann man es auch eigentlich lesen. Also ich habe halt nie für Schönschrift eine 1 gekriegt, sagen wir es mal so. Aber ich konnte immer zu Papier bringen, was ich sagen wollte. Und irgendwie hat es dann am Ende funktioniert. Und ich weiß auch nicht, ob es an der Regelschule im Gymnasium oder Gesamtschule oder was funktioniert hätte.
Wenn man sich das mal überlegt, das ist knapp 20 Jahre her. Das heißt, zu dieser Zeit, das hast du ja gerade schon erwähnt, gab es die Möglichkeiten, so gut wie noch gar nicht im Internet zu recherchieren. Das machen wir heute alles. Und wir wissen heute auch, dass ADS und ADHS ganz, ganz häufig korreliert mit einer Leserechtschreibschwäche. Wir wissen, dass das Schriftbild nicht in Ordnung ist und dass man da auch als Lehrkraft Abstriche machen soll. Aber das alles war damals sowohl für die Leidtragenden als auch für uns Lehrkräfte überhaupt kein Thema. Das wussten wir alles nicht. Und natürlich steckten wir damals auch in dieser Bredouille, das Schriftbild muss in Ordnung sein, das muss ordentlich sein, das muss eine gewisse Form haben und diese Form muss übereinstimmen. Und sehr häufig sind wir davon ausgegangen, Inhalt und Form bilden eine Einheit. Und wenn die Form in Ordnung ist, kannst du schon fast eine 2 drunter setzen. Also ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass ich dir diesen Vortrag gehalten habe, weil ich eben mir immer die Aufgabe gemacht habe, auch wenn es schludrig aussieht, du guckst erst mal nach. Und ich hatte dann später, es war aber mindestens 10 Jahre später, einen Schüler, der hatte eine andere psychische Erkrankung. Da ging es darum, dass ihm der Kopf geplatzt wäre, wenn er die Sachen, die in dem Kopf rumgegangen sind, nicht aufgeschrieben hätte. Und er hatte dann ein kleines schwarzes Büchlein und in dieses Büchlein schrieb er das alles rein. Und das sah aus wie, also ich habe das Büchlein mal in die Hand bekommen, er hat mir das gezeigt, er war mir gegenüber da sehr offen. Da stand da, Bäh, Blut. Geld, einkaufen, irgendwelche komischen Geräusche, so wie manchmal in den Comics, verbunden mit irgendwelchen Sachen, wo ich dann mitkriege, aha, er muss heute noch einkaufen gehen oder irgendwas. Und so habe ich auch meine Mathearbeit bekommen. Das Blatt war voll geschrieben mit kleinen, irgendwelchen seltsamen Worten, mit Silben, mit irgendwas. Und dazwischen waren Zahlen. Und weil ich wusste, was in der Mathearbeit rauskommt, an Ergebnissen, habe ich gewusst, dass diese Zahl ein Ergebnis ist. Und ja, ich habe okay. wirklich am Anfang gedacht, hier findest du nichts. Ich habe wirklich jedes, also das waren ja nicht in Zeilen geschrieben, sondern alles so rundrum am Rand lang geschrieben. Ich habe dann wirklich alles mit der Lupe durchgeguckt und habe so viele richtige Ergebnisse gefunden, dass ich eine 3 geben konnte. Hätte ich normalerweise nie gemacht. Aber ich wusste, dass es für ihn wichtig ist. Er hat in meinem Unterricht mitgearbeitet. Er hat sich bemüht. Ich kann das nicht abstellen. Ich kann ihm nicht sagen, schreib das nicht auf. Dann hätte er nicht mitmachen können. Also habe ich ihm trotz oder gerade weil er sich hingesetzt hat und das mitgemacht hat, habe ich ihm diese 3 gegeben. Und aus dieser Perspektive heraus entstand dann auch ein sehr positives Arbeitsverhältnis, in dem er dann sich immer stärker auch bemüht hat. Leider bei anderen Kollegen ist es nicht der Fall gewesen und er hatte dann auch Schwierigkeiten, sich mental zu beherrschen. Gab es dann Auseinandersetzungen, wahrscheinlich irgendwie auch mal eine Schlägerei mit einem Schüler oder was. Er musste dann irgendwann die Schule verlassen, hat auf mich gewartet und hat dann sich bei mir noch bedankt. Aber das sind natürlich Geschichten. Ja, okay. Kommen wir zurück, Daniel, zu dir und deinen Herausforderungen. Was mir damals aufgefallen ist, das hattest du ja auch schon angedeutet, dass deine Mama sich unwahrscheinlich darum gekümmert hat, dass auch das Verhältnis zwischen dir und uns Lehrern auf eine andere Stufe gehoben wird, um das Verständnis füreinander zu entwickeln. Und es gibt ja auch dieses Vorurteil, wer ADHS hat, das ist eigentlich geschuldet den Eltern oder einer schlechten Erziehung. Im Gegensatz dazu weißt du und hast mir das auch dargestellt, dass deine Mutti eine ungeheure Kraft aufgebracht hat, für dich und mit dir zusammen diese Herausforderung zu wuppen. Hast du da so ein paar kleine Geschichten oder Anekdoten, was das alles konkret für dich und deine Mama bedeutet hat?
Ja, angefangen bei Sachen, dass durch die Grobmotorik, weiß ich nicht, selbst der Lamy-Füller, um das mal so zu benennen, ein sehr stabiler Holzfüller, selbst den habe ich kaputt gekriegt und habe bestimmt pro Schulhalbjahr 3, 4, 5 Stück davon verbraucht. Den Pelicano, den es damals immer noch gab, als ich eingeschult wurde, mit einer richtigen Feder, der war nach 2 Minuten verbogen, die Feder, und es kam keine Tinte mehr oder hat gekleckst.
Okay.
Dann Geodreiecke, Lineale sind zerbrochen oder waren angeknabbert vom, weiß ich nicht, weil irgendwie Ablenken im Unterricht, so um Konzentration beim Lehrer zu halten. Verlorene Federtaschen, Rucksäcke, Mappen sogar, auch das ist sogar noch in der Ausbildung später passiert, am Bahnhof die Mappe stehen lassen, den neuen Rucksack, 2 Wochen vorher gekauft, glaube ich, also mit sämtlichen Schulmaterialien, Heftern, hieß bei den Mitschülern, bitte, bitte, kann ich eure Hefte haben, kann ich mir das kopieren später, damals abschreiben, mit meiner Sauklaue auf Deutsch gesagt, wie es immer hieß, ich sowieso nicht lesen konnte, aber ich hatte es erstmal da. Meine Mama ja, war voll berufstätig, das heißt, sie kam 17:30, 18 Uhr nach Hause von der Arbeit und ich dann zu ihr, Mama, ich brauche dies und dies, das ist kaputt gegangen, können wir mal bitte nochmal schnell ins Sterncenter gehen? Ja klar, mein Sohn. Oder, ey, guck mal in den Schulschrank, wir hatten einen relativ großen Schulschrank, wo oben Bücher standen und unten alles an Material drin war, vom Zeichenblock bis 9 Heftern, Klemmmappen, weiß ich nicht was, inklusive Zirkel. Selbst einen Zirkel habe ich, glaube ich, mal kaputt gekriegt. Fragen Sie mich nicht, wie. Es ist einfach passiert, ohne dass ich damit irgendwie... Ja, egal, was ich damit... Also, keine Ahnung, das waren so Sachen. Da war meistens was, um das für den nächsten Tag zu haben. Mhm. Ja, auch, weiß ich nicht, zum Beispiel Sachen wie Hausaufgaben. Hast du vergessen, hast du nicht vergessen. Meine Mama hat zu DDR-Zeiten Gesang studiert. Das heißt, sie war musikalisch, künstlerisch auch sehr begabt und hatte auch sehr viel Geduld mit mir, diese Sachen zu lernen. Gerade Gedichte. Mein Problem war, ich habe vergessen, ey, morgen musst du ein Gedicht aufsagen. einfach vergessen, nicht ins Hausaufgabenheft geschrieben. Das heißt, ich habe erstmal eine 6 kassiert, bin danach zu meiner Mama, habe das erzählt. Sie, okay, mein Sohn, so, hol her das Gedicht. Und wir haben es bis, weiß ich nicht, 8, 9, 10 abends durchgeprügelt, auf Deutsch gesagt. Also wirklich, bis es im Kopf war, mit aber dann perfekter Betonung und wirklich, dass ich eine 1 dafür gekriegt habe. Und so ist am Ende eine 3. So bin ich durch die Schule gekommen. Gott sei Dank, sowohl bei meiner Mama als auch bei meinem Papa war es immer so, ey, 3 ist in Ordnung. Selbst 4 ist noch bestanden. Und auch wenn es mal irgendwie doch eine 5 war oder so, dann, ja, beim nächsten Mal war besser. Dann komm zu uns und sag und wir lernen. Ich habe es halt auch nicht gleich in die Hausaufgabenhefte geschrieben. Was ich jetzt noch im Arbeitsalltag oft habe, wenn, also ich arbeite in der ambulanten Pflege, wenn ich irgendwelche Sachen aufschreiben muss von den Patienten oder wir müssen Medikamente bestellen, dann muss ich das sofort machen in dem Moment und kann nicht warten, bis ich beim Patienten raus bin, weil dann ist es, sobald ich im Auto sitze, ist es weg. Das heißt, die Sachen gehen verloren. Das sind so ein bisschen Sachen, die ich inzwischen weiß, wo ich gelernt habe, mit umzugehen irgendwie und die wirklich gleich zu erledigen, bevor sie weg sind. Aber dass Sachen kaputt gehen oder dass man Sachen verliert, vergisst, passiert mir heute noch leider Gottes. Es sind halt keine Schulmappen oder Ranzen mehr oder Federtaschen. Aber weiß ich nicht. Letztens habe ich auch wieder einen Rucksack irgendwie hier stehen lassen. War dann abgelenkt von meinen Kindern tatsächlich und bin mit denen hochgegangen. Und als ich oben ankam, fiel mir, ach verdammt, wo ist dein Rucksack? Bin hingerannt, war der Rucksack weg. Gott sei Dank war nichts Wichtiges drin. Aber trotzdem ist es ja irgendwo, wenn auch ein kleiner, aber trotzdem auch ein finanzieller Schaden. Und deswegen ärgert einen das natürlich trotzdem, weil du musst wieder einen neuen Rucksack kaufen. Gut, dass jetzt nicht mehr Mama bezahlt, sondern ich selber.
Da sind wir aber wirklich bei dem Thema, wo ich dich damals schon bewundert habe. Du bist unwahrscheinlich empathisch und ich hatte immer das Gefühl, du kannst mir ein bisschen in den Kopf gucken. Und das ist mir gerade wieder passiert. Ich wollte nämlich, als du jetzt von deiner jetzigen Tätigkeit ausgegangen bist, fragen, wie hat sich das entwickelt mit dieser ADS-Geschichte und wie gehst du heute damit um? Du arbeitest im ambulanten Pflegedienst und hast ja aber trotzdem diese Herausforderung immer noch zu meistern. Sind dir jetzt die Besonderheiten, die damit einhergehen, bewusster? Oder hast du bestimmte Strategien, wie du sozusagen diese ADS-Problematik in deinen Alltag heute einbindest?
Tatsächlich muss ich sagen, helfen da heutzutage sehr viel die Social-Media-Geschichten, weil der Algorithmus durch Erzählung, wie auch immer, erkennt, dass du ADS hast anscheinend und dir die Leute vorschlägst, die dazu Gruppen haben oder Podcasts oder Berichte. Das ist immer sehr interessant, was alles doch vielleicht zu der Diagnose passt und was nicht der typische Teenager-Alltag ist. Oder eine Kombination aus beiden tatsächlich. Naja, Teenager sind auch so faul manchmal, sind wir mal ehrlich. Und dann liegt es natürlich nahe. Und manchmal ist es aber gar nicht die Faulheit des Teenagers, sondern die Diagnose, die da oder die Krankheit, was da reinspielt, weil man es vielleicht gar nicht so wahrnimmt, wie es ist. Und im Arbeitsalltag selber bin ich tatsächlich, habe ich die Erfahrung gemacht, vielleicht ist das auch pflegespezifisch, weil die Leute immer mit Krankheiten umgehen, auch die Chefs oder zumindest die Pflegedienstleitung, bin immer offen darauf zugegangen. Wir haben leider auch relativ oft neue Pflegedienstleitungen gehabt, hatte auch einmal eine nicht so gute Pflegedienstleitung für mich persönlich. Fachlich war die bestimmt top, aber die konnte damit irgendwie nicht umgehen mit meinen Problematiken. Und aber andere total super, die haben Rücksicht genommen, auch auf private Angelegenheiten. Ich habe den großen Vorteil, dass meine Mama, als ich 17 oder 18 war, mit mir Behinderungsgrad beantragt hat. Und den habe ich dann natürlich erst nach Widerspruch, wie das immer so ist, aber auch erhalten die 30%, was dir erstens schon mal einen Kündigungsschutz, einen verbesserten gibt. Für mich ganz wichtig, ich hatte eine Begründung, aber auch jetzt erst in der Firma, durchzusetzen, dass ich keine Spätdienste mache, sondern nur Frühdienste. Ich bin am Anfang Spätdienste gefahren und Verkehr in Berlin ist sowieso eine Katastrophe, was im Frühdienst für mich aber gar kein Problem ist. Im Verkehr ist es eher ein Vorteil des ADS, weil du alles mitkriegst und die Sachen, die plötzlich passieren. Ich weiß nicht, meine Schwester hat mir erzählt, ich bin mit ihr mal zusammen Auto gefahren, da ist sie gefahren und ich habe das Reh am Straßenrand gefühlte 10 Minuten früher wahrgenommen. Okay. Und konnte sagen, ey, Vorsicht, da steht ein Reh.
Ja.
Also das ist so eine beispielhafte Idee, wo sie dann meinte, was, wie, ich habe es noch gar nicht gesehen, wo denn? Ich habe für mich so festgestellt, man muss dieses ADS schon überfordern, damit es funktioniert. Also, wo das auch wieder reinspielt mit den Hausaufgaben, mit Fernsehen gucken, Musik hören, Kopfhörer auf den Ohren dabei, was auch immer. Ich weiß nicht, wie oft ich dafür auch Fernsehverbot gekriegt habe oder so. Ja, das waren so Sachen, die ich gerne auch mitgebe. Überfordert euch manchmal, damit es funktioniert einfach. Und dann seht ihr, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn ihr merkt, ey, es geht gar nicht, dann müsst ihr nochmal andere Wege finden. Aber da kann man bei Instagram, Facebook, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, Seiten finden oder Leute finden, die die Sachen erklären und die auch verschiedenste Hilfestellung geben können. Einfach aus Erzählung, wie es bei ihnen war. Ja, finde ich wichtig. Und jetzt habe ich sogar eine Gleichstellung auf 50% vom Behinderungsgrad gekriegt, wo ich mich selber tatsächlich das erste Mal drum gekümmert habe, was ein Riesenaufwand war, diese Sache zusammenzutragen. Dann auch nochmal, dann die erste Ablehnung kam oder erst hieß es, das fehlt noch und ich wusste zu 100%, ich habe es mitgeschickt. Dieses einfach gegen diese Sturheit der Behörden anzugehen, für dein eigenes Recht zu kämpfen. Das, was meine Mama mir irgendwie, naja, inzwischen 36 Jahre beigebracht hat. Man kann inzwischen sogar genau wie mit Autismus einen Pflegegrad aktuell für beantragen, wo man wieder zum Beispiel Unterstützung als Haushaltshilfe kriegen kann. Ich habe den leider nicht gekriegt, weil ich zu selbstständig dafür noch war. Wie die Wohnungen aussehen bei Leuten mit Autismus oder ADS. Ja, braucht man nur in die Kinderzimmer gucken, glaube ich, als Eltern. Dann weiß man das, das ist halt dieses typisch Unstrukturierte. Und da kann zum Beispiel eine Haushaltshilfe, die man dann nicht bezahlen muss, glaube ich, sehr gut gebrauchen. Das ist auch was ich aus meinem Pflegealltag kenne, wo wir das ja auch machen müssen. Ich bin zwar Fachkraft und bin eigentlich für die Behandlungspflege zuständig, aber trotzdem hast du ab und zu auch, dass wir die Hauswirtschaftssachen einkaufen, wischen, fegen, saugen, weil die Patienten es aber nicht mehr können, tatsächlich. Ja.
Ich finde es unwahrscheinlich faszinierend, wie du dein Leben wuppst. Du hast ja auch gesagt, du hast kleine Kinder. Ich würde jetzt gerne zur letzten Frage kommen. Du hast so ein bisschen angedeutet, gerade auch von deinen Kindern ausgehend oder vielleicht die Erfahrung von deinen Kindern nutzend. Welche drei wichtigen Tipps würdest du meinen Zuhörern geben, die sich mit ähnlichen Herausforderungen herumschlagen müssen als Eltern oder auch als Betroffene oder Betroffene, damit man damit zurechtkommt?
Ich würde erstmal in erster Linie von einem selber sprechen. Ihr seid nicht falsch, ihr seid nicht anders. Ihr denkt nur ein bisschen um die Ecke oder ihr denkt auf einem anderen Weg im Gehirn. Ähnlich wie man das vielleicht bei Linkshändern sagt. Es funktioniert alles ein bisschen anders, aber deswegen ist es nicht schlecht oder böse oder faul oder seid da offen, kommuniziert offen mit den Lehrern, auch die Eltern, weil ich glaube, manchmal, wenn es von Kindern kommt, gerade wenn die noch jünger sind, hat man vielleicht auch nicht die Kraft oder traut man sich nicht, mit dem Lehrer zu reden, aber dann als Eltern hinterher sein, kämpft für eure Kinder, bis es nicht mehr geht und zur Not muss man halt auch mal tatsächlich den Weg eines Schulwechsels gehen, aber redet da immer mit den Kindern oder mit den Betroffenen, hört zu und auch wenn es der andere vielleicht in dem Moment nicht kann oder sich mit irgendwelchen anderen Sachen ablenkt, hört er dann trotzdem zu. Das ist auch oft so. Das ist nicht, ey, ich gucke nur auf mein Handy und ignoriere dich, sondern ich muss das machen, um dir zuhören zu können. Das ist ganz oft so ein Thema. Dann schöpft aus, was es an Möglichkeiten, an Hilfen gibt. Von Physio, Ergo, Psychotherapie, auch wenn das immer schwieriger wird heutzutage leider, aber ihr habt ein Recht darauf und auch ein Psychotherapeut kann helfen, Lernstrategien nicht zu erfinden, aber beigebracht zu bekommen oder zu entwickeln. Das hatte ich zum Beispiel damals in meiner ersten Therapie, die eigentlich wegen was anderem war, aber der hat mit mir gerade um den Abschluss rum oder für die Ausbildung dann später ganz viel an Lernstrategien entwickelt. Manchmal dauert es, bis man die richtige berufliche Tätigkeit gefunden hat für einen. Wie gesagt, bei mir war es aufgrund der großen Empathie. Ich wollte immer Physiotherapeut werden. Ich habe immer gerne massiert und selber auch viel Physiotherapie gekriegt durch meine Grobmotorik mit Knochenbrüchen und weiß ich nicht, was ich alles hatte. Über einmal beide Arme gebrochen gleichzeitig und so eine Geschichten. Nutzt es Ergotherapie beim Schreiben? Vielleicht hilft es beim einen, beim anderen nicht. Also das ist eher so für die Kinder, beim Erwachsenen, wie gesagt. Nutzt die Chancen, die ihr irgendwie habt, was es gibt, informiert euch. Da helfen auch wieder die Social-Media-Geschichten extrem, wo Sachen aufgezeigt werden, wie mit dem Pflegegrad oder mit einem Behinderungsgrad. Das heißt nicht, dass ihr schlechter seid, sondern im Gegenteil, da stehen euch einfach mehr Hilfen zu. Und dann sucht euch einen Arbeitgeber so lange, bis ihr einen gefunden habt, der euch eure Zeit gibt. Also ich habe vorher in einem Heim gearbeitet. Das war für mich irgendwie dann irgendwann gar nichts mehr. weil da war der Zeitdruck zu groß und du warst als einzige Fachkraft im Spätdienst, hattest quasi verloren. Man musste die Patienten machen, musste sich um die Angehörigen kümmern und noch Medikamente stellen und dann irgendwie noch die Doku wuppen. Und das ohne eine Pause zu haben, es war da quasi nicht möglich, als Nichtraucher irgendwie eine Pause zu machen tatsächlich. Weil du sonst den Wohnbereich hättest alleine lassen müssen, was du nicht darfst. Und deswegen war der Weg für mich in die ambulante Pflege, weil da bin ich alleine unterwegs. Kann sogar, wenn Azubis da sind, die mitnehmen und denen Tipps geben, Tricks geben, Sachen zeigen, anleiten. Das funktioniert plötzlich. In einer Pflegeausbildung selber war ich dann sogar irgendwann der Klassensprecher, weil ich dieses ganze Wissen aus meiner ersten Ausbildung als Physiotherapeut hatte, was die Theorie anging, wo ich sehr aufgeblüht bin, selbstbewusst geworden bin, gelernt habe, Gott sei Dank, dank der Lehrer, auch da, die wussten Bescheid. Aber die haben uns auch immer gesagt, in der Pflege, vergesst nicht, was ihr wert seid. Das heißt, ich habe gelernt, um mein Gehalt zu verhandeln, drum zu kämpfen, nicht hinten runterzufallen. Wie gesagt, meine Arbeitsbedingungen so möglichst passend zu gestalten in Absprache, immer in enger Absprache mit dem Arbeitgeber. Was natürlich nicht bei jedem Arbeitgeber geht und vielleicht auch nicht bei einem 8-Stunden-Tag im Büro. Das muss man halt immer rausfinden, was das Beste ist. Ich glaube, für mich wäre so ein Tag gar nichts. Ich brauche halt diese Bewegung und ich brauche dieses enge, wirklich enge, den Kontakt zu den Klienten, zu den Patienten. Weil bei mir passiert es auch mal, dass ich 10 Minuten einfach noch mich mit dem Patienten kurz unterhalte, weil der noch den Bedarf hat oder auch ich, je nachdem. Und die Chance habe ich bei meinem Arbeitgeber. Klar muss man sich dann manchmal rechtfertigen, wenn man mal plötzlich eine halbe Stunde länger da war als geplant. Aber auch da gibt es dann Mittel und Wege und dann funktioniert es. Und die Klienten danken es einem sogar, weil wir oft die Einzigen sind, die am Tag sehen. Wochenlang, monatelang. Ich glaube, dass ich da eine ganz gute Arbeit gefunden habe, auch wenn es da auch immer mal Ärger gab. Hat sich für mich bisher ausgezahlt, da irgendwie immer zu bleiben. Es ist alles irgendwie, glaube ich, eine Sache heutzutage auch leichter als früher, weil es einfach viel mehr bekannt ist. Viel mehr Leute wissen, dass die Diagnose nicht mit 18 aufhört, wie es bei mir war, was ich damals auch nicht wusste. Ich bin mit 19 das erste Mal zur Apotheke und wollte meine Medikamente holen damals. Und die haben gesagt, nee, können Sie mir nicht verschreiben, weil die Diagnose gibt es angeblich ab 18 nicht mehr. Sie brauchen erst ein Schreiben von der Krankenkasse, dass sie die Kosten übernehmen, sonst hätte ich selber bezahlen müssen. War kein Problem, ich habe die Krankenkasse angerufen, die haben sofort einen Fax geschickt an die Apotheke und dann war gut. Das sind alles so kleine Wege, kleine Ecken, die irgendwann in meinem Lebensweg waren, die mich viel stärker gemacht haben, aber manchmal auch ganz schön aus der Kurve gehauen haben, auch wenn es so Kleinigkeiten waren, weil du erstmal denkst, was läuft hier falsch? Also, und trotzdem hat man es dann halt hingekriegt oder auch da wieder meine Mutter mir den Rücken gestärkt, hat gesagt, komm, wir gehen nochmal zusammen hin oder so. Wir sind nicht falsch, glaube ich, sondern wir sind irgendwie ein bisschen anders. Und die Frage, die ich immer im Kopf hatte, was ist schon normal? Also, ne? Oder wer ist normal? Normal ist langweilig, so hat auch mal ein Lehrer gesagt, glaube ich. Also,
ja, genau.
Ja. Und wie gesagt, immer hoffen, dass man gute Lehrer hat, die da auch Verständnis für haben, wie sie jetzt oder wie dich, ne, Ria, oder ja. Halt generell. Am Schiller war einfach auch der Vorteil. Es waren viele junge Lehrer direkt nach dem Studium. Die waren immer offen für sich. Die kannten dann das Krankheitsbild. Die wussten irgendwie damit umzugehen. Oder haben erstmal geguckt, wie derjenige damit, oder in dem Fall ich, mit umgehe und klarkomme. Und ansonsten, wie gesagt, gerne so eine Podcast. Oder
lieber
generell Social, ja. Social Media.
Lieber Daniel, ja. Du hast jetzt die letzte Frage doch noch etwas länger beantwortet. Mir fallen da zwei Sachen auf. Glaub an dich und lass dich nicht aus der Kurve bringen, hast du formuliert. Genau. Das sind so sehr schöne, sag mal, Bilder, die das Ende eigentlich dieser Podcast-Folge wahnsinnig gut eingeleitet haben. Ich bin unwahrscheinlich dankbar, dass ich dich gefunden habe. Ich bin glücklich darüber, wie du dein Leben wuppst und wie du das alles in die Reihe bekommst. Und auch ich möchte am Ende dieser Folge eine Lanze brechen für all die, die ein bisschen anders sind. Denn genau die, die mit dieser Diagnose ADS, ADHS zu kämpfen haben, das sind die, die eine hohe Kreativität besitzen. Sie sind gefühlsbetont. Sie haben ein feines Gespür für Stimmungen und eine hohe Empathie. Sie haben eine intensive Leidenschaft für die Dinge, die sie interessieren. Sie haben eine ausgeprägte Vorstellungskraft. Das alles sind Eigenschaften, die ich an dir kenne. Das alles sind Eigenschaften, die eben den einen vom anderen unterscheiden. Und ich wünsche uns allen ein bisschen mehr von diesen Eigenschaften, um die Welt da draußen noch ein bisschen weiter voranzubringen und auch weiterzuentwickeln. Denn alle wir gehören zusammen. Wir sollten es gemeinsam tun. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, für diese wunderschöne Zeit, für dieses tolle Gespräch. Und ich wünsche dir alles, alles, alles Gute. Und natürlich meinen Zuhörern da draußen, Leute, hört, was Daniel sagt. Glaubt an euch und lasst euch nicht aus der Kurve bringen. Hier ist Rino, die Mutmacherin.
Dankeschön.